HR Info. Politik.
Die Deutsch-Türken waren noch nie eine homogene Gruppe. Aber seit dem vereitelten Militärputsch in der Türkei wird der Graben immer größer. Sie spalten sich in Erdogan-Befürworter und Erdogan-Gegner. Ein Teil der Deutsch-Türken fühlt sich ungerecht behandelt. Die deutschen Medien verurteilten Erdogan vorschnell. Und wirklich gewollt seien sie sowieso nicht, die Türken in Deutschland, in Europa. Wer hat die Deutsch-Türken so gespalten? Erdogan, die deutschen Medien, die deutschen Politiker? Meine Frage in dieser Politik-Sendung. Ich bin Isabel Reifenrath. Guten Tag. Vor einem Jahr, in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016, rückten Panzer in Ankara und Istanbul vor. Etwa 300 Menschen kamen ums Leben. Laut der türkischen Staatsanwaltschaft waren über 8000 Soldaten an dem Putsch beteiligt. Gesteuert worden sein soll der Putsch von dem Imam Fethullah Gülen. Seitdem herrscht in der Türkei der Ausnahmezustand. Der türkische Staatsapparat soll von gülenistischen Putschisten gesäubert werden. Jetzt sitzen aber auch Journalisten, Richter, Oppositionelle im Gefängnis, ohne Rechtsverfahren. Und trotzdem gibt es noch Erdogan-Anhänger, die sich jegliche Kritik an ihm verbieten. Wie Erdogan seine Anhänger emotionalisiert, dazu unser Korrespondent in Istanbul, Christian Butkereit.
Nationalismus und Nationalstolz waren in der Türkei seit Republikgründung 1923 eng miteinander verwoben. Atatürk trotzte den Alliierten das Kernland des Osmanischen Reiches ab und schuf einen neuen Staat. Auch wenn zwischen Atatürk und ihm ein breiter ideologischer Graben liegt, betont auch der heutige Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan stets die Einheit der Türkei.
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
Ein Volk, eine Fahne, ein Vaterland, ein Staat. Wir 80 Millionen Bürger sind ein Volk und wir kennen nur eine einzige Fahne. Und mit seinen 780.000 Quadratkilometern haben wir nur ein Vaterland. Und wir haben und kennen keinen anderen Staat außer die Republik Türkei. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Nicht nur, dass Stolz und Ehre in der Türkei eine große Rolle spielen. Für viele Anhänger der AKP sind diese Begriffe und die damit verbundenen Emotionen besonders wichtig. Fühlten sie sich doch jahrzehntelang von der kemalistischen Elite unterdrückt. Nun, da sie seit 15 Jahren an der Macht sind, erlaubt es ihnen Erdogan, stolz und selbstbewusst zu sein.
Unsere Fahne, unseren Gebetsruf, unser Vaterland, unseren Staat lassen wir uns nicht nehmen und verteidigen ihn bis aufs Blut. Wenn wir jenen, die es auf die Einheit, Integrität und Brüderlichkeit unseres Volkes abgesehen haben, nicht den Kopf zermürben, können wir das Überleben unseres Staates nicht gewährleisten. Wenn wir jenen, die uns unsere Fahne schänden wollen, nicht die Arme brechen, müssen wir uns vor unseren Märtyrern schämen.
Märtyrer, diesen Begriff verwendet die Regierung Erdogan auch für die Opfer des gescheiterten Militärputsches und von Terrorangriffen. Die tiefe innere Verbundenheit des einen Volkes unter der einen Flagge steht in scharfem Kontrast zu Bedrohungen und Herabwürdigungen von außen, nicht zuletzt durch die EU. Beim Thema Todesstrafe zieht Erdogan sogleich an zwei Hebeln. Zum einen ist da der verletzte Stolz, zum anderen die Betonung der Souveränität des türkischen Volkes.
Westen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Seit wann glaubst du könntest im Namen des türkischen Volkes entscheiden? Seit 53 Jahren lässt die Europäische Union uns an ihrer Tür warten und nimmt uns nicht auf. Und dann kommst du und willst im Namen der Türkei entscheiden? Da kennst du aber die Türkei noch nicht.
Sei sie nun tatsächlich vorhanden, herbeigeredet oder provoziert, stets spricht Erdogan von einer Bedrohung der türkischen Nation. Das Trauma, im Vertrag von Sèvres große Teile des Osmanischen Reiches verloren gegeben zu haben, ist Bestandteil seiner Rhetorik.
Heute werden wir mit einer neuen Art des Geistes von Sèvres bedroht. Alles, was wir seit 3 Jahren erleben, sind Akte dieses Spiels.
Dabei geht es nicht nur um Inseln in der Ägäis, sondern auch um vermeintliche Verschwörungen des sogenannten Westens, der verhindern wolle, dass die Türkei stark wird. Sei es nun die Lufthansa oder eine irgendwie geartete Zinslobby. Die Botschaft lautet: Die Welt ist gegen die Türkei, wir müssen zusammenhalten, notfalls bis aufs Blut.
Was eine Fahne zur Fahne macht, ist das Blut auf ihr. Und ein Land wird erst zum Vaterland, wenn man Blut dafür vergossen hat.
Das war ein Beitrag aus unserem Studio Istanbul von Christian Butkereit. 38.000 Menschen wurden seit dem Militärputsch in der Türkei festgenommen. Darunter 145 Journalisten, auch deutsche Journalisten wie Deniz Yücel. Immer mehr Türken flüchten aus der Türkei auch nach Deutschland. Die Kritik an Erdogan wird immer schärfer. Erdogan sperre jeden weg, der nicht seiner Meinung sei, sagen seine Kritiker. In der hessisch-türkischen Community in Frankfurt scheiden sich die Geister.
Erdogan ist schlecht, Erdogan ist dies und Erdogan ist jenes. Das mag ja sein, aber bis vor 2 Jahren war Recep Tayyip Erdogan engste Verbündete der Europäer. Alle haben applaudiert, was für ein guter Demokrat er wäre, dass er ein Reformer wäre, dass er die Militärs entmachtet hat, was für ein toller Mensch der wäre. Und dann binnen wenige Jahre später ist er auf einmal ein Buhmann geworden und er ist schlecht geworden. Also da habe ich das Gefühl, manchmal wird meine Intelligenz dann beleidigt diesbezüglich.
Ich stehe nicht hinter Erdogan, ja, ist nicht meine Sache. Meine ist es aber, alle Leute, die mein Land stärker machen, mein Land höher bringen und von Schulden wegbringen, stehe ich dahinter natürlich. Und deswegen haben wir nach meiner Meinung unsere Familie alle auch dort den Mann gewählt.
Wenn jemand sagt, die Türkei ist besser als Deutschland und der Präsident Erdogan ist auch besser als Frau Merkel, dann hat hier nichts zu suchen, kann ruhig in die Türkei gehen.
Es ist ganz schlimm, also da gehen sogar Familien auseinander teilweise, weil sie sich nicht einigen können.
Die, die an Erdogan festhalten, die glauben, dass er in vielen Dingen recht hat. Und vor allem, dass er die Interessen des Ostens gegenüber dem Westen verteidige.
Seitdem die EU gekommen ist, ja, seitdem die D-Mark weggefallen ist, ist dieses Land leider nicht den höheren Stieg, sondern wir gehen den Grauen immer tiefer. Weil die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Dann kommen Leute wie Rumänien, Polen, was weiß ich, Griechenland, die wir unterstützen sollen. Ja, und die werden gefördert und wir als Integration werden dann in der Türkei als schlecht gemacht.
Der Erdogan sagt ja überall Wahrheit und der sagt immer, die Welt ist größer als wir 5. Und dadurch hat er immer Probleme, weißt du?
Wenn man nur die eine Wahrheit verbreitet, machen sich Leute natürlich Gedanken, weil hier gibt es die Möglichkeit, dass man beide Nachrichten sehen kann. Dadurch, dass wir ja auch Hintergrund auch türkische Sprache kennen, wir gucken ja auch türkische Sender und andere und dann sieht man, was für ein Unterschied ist.
Erdogan mache die Türkei stark. Experten sprechen davon, dass sich der türkische Präsident des Neo-Osmanismus bedient. Er betone die Stärke des Osmanischen Reiches, die Stärke des osmanischen Volkes. Neo-Osmanismus. Markus Pfeiffer erklärt für uns, was das genau ist.
Kämpfende Reiter stürmen Konstantinopel, dazu Kanonendonner und Kriegsgeschrei aus dem Lautsprecher. Das Istanbuler Museum, das mit diesem Panoramabild an die osmanische Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 erinnert, ist nicht nur eine beliebte Touristenattraktion. Noch als Oberbürgermeister Istanbuls hatte der heutige Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan das Geschichtsmuseum in Auftrag gegeben. Als Denkmal für eine neue Türkei, die sich nicht mehr an den säkularen Werten des Westens orientiert, sondern sich politisch, kulturell und wirtschaftlich auf den Glanz des Osmanischen Reiches besinnt. Das Osmanische Reich umfasste zu seiner Blütezeit Griechenland, die Balkanländer, Persien, Saudi-Arabien und Nordafrika, war ein islamisches Kalifat und spielte als Regionalmacht zwischen Europa und Asien eine bedeutende Rolle. Nach dem Wunsch der Neo-Osmanen soll das auch heute wieder so werden. Der Begriff Neo-Osmanismus wurde Mitte der 1990er Jahre vom türkischen Präsidenten Özal geprägt und ist unter Staatspräsident Erdogan zur Staatsdoktrin geworden. Außenpolitisch bedeutet Neo-Osmanismus nicht, in andere Länder einzufallen. Vielmehr geht es im Sinne des früheren türkischen Außenministers Davutoğlu darum, die Türkei wieder als regionale Macht zu etablieren. Von der Krim bis in den Kaukasus, von Aleppo bis Mosul. Dank einer sogenannten Null-Probleme-Politik hat die Türkei sämtliche Streitigkeiten mit seinen Nachbarn in diplomatische Beziehungen umgewandelt. Darüber hinaus bezeichnet Neo-Osmanismus auch die islamische Innenpolitik von Erdogans AKP in der eigentlich säkularen Türkei. Erdogan hat Koranschulen wieder eröffnet, Kopftuchverbote aufgehoben und der Religiosität wieder mehr Raum gegeben. Außerdem wird die türkische Kultur verstärkt ins Ausland getragen. Und auch mithilfe einer neo-osmanischen Wirtschaftspolitik soll Erdogans Türkei wieder eine größere globale Rolle spielen, es in die Liga der 10 größten Volkswirtschaften der Welt schaffen. Offiziellen Verlautbarungen zufolge sollen ambitionierte Großprojekte von der neuen Stärke der Türkei zeugen. Zum Beispiel der neue Istanbuler Großflughafen, der riesige Präsidentenpalast oder die neue Großmoschee auf Çamlıca, der größten Erhebung am Bosporus. Die große neo-osmanische Vision soll bis zum 100. Gründungstag der Türkischen Republik im Jahr 2023 verwirklicht sein. So will es zumindest Staatspräsident Erdogan.
HR Info. Politik.
In Erdogans Visier ist der Titel des ersten Sachbuches von Hülya Özkan. Die Journalistin moderierte lange die Sendung Heute in Europa im ZDF. Jetzt hat sie darüber geschrieben, wie Erdogan die Deutsch-Türken radikalisieren will und was das für uns bedeutet. Frau Özkan, Sie kamen Mitte der 60er Jahre als Kind türkischer Gastarbeiter nach Deutschland. Sie leben in Mainz und Istanbul, ein Jahr nach dem vereitelten Militärputsch in der Türkei. Wie nehmen Sie heute die türkische Gemeinschaft in Deutschland wahr? Was hat sich verändert?
Am Anfang war die Stimmung schon ziemlich angeheizt nach dem vereitelten Putsch. Und also irgendwie hatte ich das Gefühl, fast wie ferngesteuert durch die Netzwerke von Erdogan, zogen die Leute los und ja, man versuchte, diejenigen, die man verantwortlich für den Putschversuch gemacht hat, irgendwie in ihre Schranken zu weisen. Es war schon irgendwie eine sehr, sehr ungute Situation. Natürlich war das im Eifer des Gefechts, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen emotional berührt waren und diejenigen, die tatsächlich an diesem Putschversuch beteiligt waren, die müssen natürlich festgenommen und verurteilt werden. Aber was wir momentan sehen, ist fast schon eine Hexenjagd.
Kurz nach dem vereitelten Militärputsch in der Türkei gab es ja in Köln die Pro-Erdogan-Demo, wie sie ja von vielen deutschen Medien genannt wurde. Und die demonstrierenden Deutsch-Türken dort, die wurden scharf verurteilt wegen ihrer blinden Liebe für Erdogan. Aus Ihrer Sicht war das eine Ungerechtigkeit der deutschen Medien?
Das ist natürlich klar. Das war ja kurz darauf, nachdem Präsident Erdogan begonnen hatte mit dieser Säuberungswelle in Anführungsstrichen. Es kam ja bereits kurz nach dem Putschversuch Menschen ins Gefängnis. Es gab also Festnahmen und Entlassungen. Und das war natürlich unter dem Eindruck, dass die Öffentlichkeit tatsächlich gesehen hat. Die konnte in dem Moment nicht unterscheiden zwischen der wahren Anteilnahme der Menschen, die tatsächlich gesagt haben, wir wollen die Demokratie verteidigen, was sie auch in der Türkei gemacht haben. Und Erdogan, also ein krasses Missverständnis zwischen dem, was die Personen wollten und was Erdogan in der Türkei gemacht hat. Und das ist ja das Fatale, dass das ständig vermischt wird.
Es waren ja auch gerade mal 30.000 Menschen in Köln bei der Demonstration und überall in den Schlagzeilen hieß es, die Deutsch-Türken feiern Erdogan. Das sind ja gerade mal 1% der Deutsch-Türken, die hier leben.
Ja, solche Situationen haben wir ja die ganze Zeit. Man sieht, wie eben Erdogan auch versucht, diese Situation wie in der Türkei zu polarisieren und die Menschen auch zu instrumentalisieren. Das klappt zum Teil, aber ich glaube, dass die deutsche Öffentlichkeit schon so ein bisschen mehr Ruhe bewahren sollte, weil, wie Sie schon sagten, das ist nur eine kleine Minderheit, die auf die Straße gegangen ist. Das Gleiche ist ja auch wieder passiert beim Referendum, wo es hieß, um Gottes Willen, so viele Erdogan-Fans haben ihn gewählt. Die anderen wurden da schon gar nicht mehr gesehen. Wenn man das jetzt auf die 3 Millionen hochrechnet, waren das insgesamt also bis zu 14% Erdogan-Fans, die wir hier in Deutschland haben und die eben zu Kundgebungen gehen oder ihn wählen, für ihn demonstrieren gehen.
Viele Deutsche waren, das war so mein Eindruck, erschrocken darüber, aus welcher starken Überzeugung viele Deutsch-Türken in die Fernsehkameras sagten, dass sie Türken seien und auch immer bleiben würden. Glauben Sie, dass die Mehrheit der Deutsch-Türken so fühlt? Und wie erklären Sie sich dieses starke Zugehörigkeitsgefühl zur türkischen Nationalität?
Das wird so in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Aber die Opposition nimmt man ja gar nicht mehr wahr. Das sind immer diejenigen Deutsch-Türken, die genauso wie Erdogan islamisch-konservativ sind, die Viererbatz machen, die auf die Straße gehen. Die anderen nehmen wir nicht wahr. Aber was natürlich mit diesen Leuten geschieht, die von Erdogan instrumentalisiert werden, das ist ganz klar. Er verleiht ihnen ja das Gefühl von Stärke und Stolz. Er gibt ihnen eine Prise Nationalismus, eine Prise Osmanismus, eine Prise Islamismus und da wird eine tolle Suppe daraus. Er verleiht ihnen ebenso das Gefühl, dazu zu gehören. Und weil sie von der deutschen Politik enttäuscht sind, die sie ihrer Meinung nach ausgrenzt und sie als Menschen zweiter Klasse betrachtet, ja, da trifft er natürlich in Schwarze.
Ist es denn die deutsche Politik, von der sich viele vor allem enttäuscht fühlen, oder auch die deutsche Gesellschaft?
Ich glaube, in der deutschen Gesellschaft gibt es wirklich so viele Verbindungen und so viele schöne Kontakte zwischen Türken und Deutschen. Das ist es nicht. Sie sind wirklich enttäuscht von der deutschen Politik. Diese Politik, sie auszugrenzen, sie immer noch als Fremde wahrzunehmen. Man muss sich ja vorstellen, diese Frustmomente haben sich ja angehäuft. Ja? Es gab zum Beispiel die Brandanschläge auf ihre Häuser. Dann gab es die Sarrazin-Debatte, die NSU-Morde, dann Versuche, Integrationsthemen mit Islam-Themen zu vermengen. Und da wird alles in einen Topf geworfen. Und im Grunde spüren sie schon auch diese parteipolitische Profilierung auch in Deutschland, also von Seiten der deutschen Politik, und finden das ziemlich unfair, weil sie denken, dass sie Respekt und Anerkennung für ihre Leistung erwarten könnten.
Ein Beispiel war ja auch, dass der CDU-Politiker Jens Spahn, der hatte kurz nach der Demonstration in Köln die Deutsch-Türken kritisiert und gefordert, dass sie sich entscheiden müssten, zu wem sie halten, Deutschland oder Türkei. Und er stellte dann sogar die doppelte Staatsbürgerschaft in Frage. Haben sich da viele Türken drüber erschreckt?
Auf jeden Fall. Also das war im Grunde so die Fortsetzung von dem, was ich vorhin erwähnt habe. Und das Gefühl auch, dass das nicht aufhört, ja, diese parteipolitische Profilierung und einfach punkten zu wollen auf Kosten der Türken. Und bloß weil ein Teil der Deutsch-Türken für Erdogan demonstriert hat, ihn wählt, kann man ja nicht sagen, dass insgesamt die Integration gescheitert wäre und dass man jetzt plötzlich alles in Frage stellt und den Doppelpass abschaffen möchte. Das zeigt doch, dass wieder diese alten Reflexe hochkommen, wie damals. Ja, 1999 können wir uns ja gut dran erinnern, als Roland Koch eine Unterschriftenaktion initiiert hat und die Wahl also gegen den Doppelpass und die Wahl sogar als Ministerpräsident dann gewonnen hat. Und ich war dort und ich kann mich erinnern, dass viele Leute loszogen und sagten, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben?
Spielt das nicht auch Erdogan in die Hände? Und vor allem, wie schafft er es, die Deutsch-Türken hier zu beeinflussen?
Zum einen hat er inzwischen ein Riesennetzwerk aufgebaut mit Hilfe dieser Lobbyorganisationen. Er wird seine Klientel auf Linie gebracht und dann natürlich über die sozialen Medien, über die Fernsehsender, die Türken hier empfangen können, die Zeitungen und so weiter. Und ja, aber andererseits, er erfüllt ja quasi ein Vakuum aus, das die deutsche Politik hinsichtlich der Deutsch-Türken hinterlassen hat. Es ist ja so etwas wie eine verschmähte Liebesbeziehung, die Türken gegenüber Deutschland empfinden. Und das treibt die Menschen natürlich in die Arme von Erdogan. Und er weiß es ja auch geschickt, damit umzugehen. Auch die emotionale Bindung zur Türkei nutzt er ja auch ziemlich aus.
Was müsste denn Deutschland tun, um das Verhältnis zu seinen Deutsch-Türken zu verbessern?
Da muss einfach wenn die Türken oder ein Teil der Deutsch-Türken tatsächlich spürt, dass sie ausgegrenzt werden, dann muss man einfach eine Politik betreiben, die diese Deutsch-Türken einfach nicht mehr ausgrenzt, sie als Bürger ansieht, nicht als Bürger zweiter Klasse, sondern sie sind ja auch das Volk und die Türken sind sehr emotional. Ich glaube, so schwer wäre das nicht. Ein kleines Zeichen, dass sie willkommen sind, dass sie keine Fremden sind, dass sie dazugehören, das würde ja schon helfen.
Wir sind beide Journalistin. Wir dürfen uns auch mal selber kritisieren. Ist die Berichterstattung über die Türkei zu arrogant und treibt das nicht auch viele Deutsch-Türken noch weiter in die Arme Erdogans?
Ja, das ist leider so, dass man schon die Stimmung auch vielleicht, sicherlich nicht absichtlich, aber die Stimmung schon anheizt, weil das sind natürlich tolle Bilder, wenn ich Großkundgebungen zeigen kann. Das sind tolle Bilder, wenn ich ein paar Türken sehe, die sich in türkische Fahnen hüllen, wenn sie irgendwas skandieren oder die Todesstrafe wollen. Das kann einer sein, aber diese Bilder, die verstärken natürlich das Gefühl für die Öffentlichkeit. Ja, was sind das für Leute? Wie können die? Die müssen doch eigentlich zufrieden sein hier in Deutschland. Warum demonstrieren sie für jemanden, der gerade dabei ist, in der Türkei die Demokratie abzuschaffen? Also mit Bildern kann man natürlich sehr, sehr viel erreichen zum Negativen hin. Und da müssen wir natürlich versuchen, differenzierter zu arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch. Die ehemalige ZDF-Moderatorin Hülya Özkan hat ein Buch über die Deutsch-Türken geschrieben mit dem Titel In Erdogans Visier.
HR Info. Politik.
Ein Jahr nach dem Militärputsch in der Türkei ist auch die türkische Community in Deutschland immer gespaltener. Ein Teil fühlt sich ungerecht behandelt, hat das Gefühl, Erdogan werde von der deutschen Politik, den deutschen Medien ungerecht behandelt. Wie ungerecht gehen wir mit den Deutsch-Türken um? Darüber spreche ich jetzt mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir. Herr Özdemir, ich habe hier in Frankfurt auf der Straße mit vielen Deutsch-Türken gesprochen. Und viele verstehen nicht, warum Erdogan zum Beispiel jetzt vor dem G20-Gipfel in Hamburg nicht zu ihnen sprechen durfte. Sie sagen, Deutschland werfe der Türkei vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken und tue das dann selbst auch. Vergleichen die Deutsch-Türken hier Äpfel mit Birnen?
Ja, das tun sie ganz eindeutig, weil in der Türkei sitzt die Opposition im Gefängnis, bei uns nicht. In der Türkei werden Journalisten eingesperrt, die ihrem Job nachgehen, indem sie beispielsweise auch Erdogan kritisieren. In der Türkei darf man Erdogan huldigen, aber das, was Sie jetzt gerade machen, dass Sie mir kritische Fragen stellen, das dürfen Sie in der Türkei nicht. Das hat nichts mit Demokratie, mit Menschenrechten, mit Meinungsfreiheit zu tun und das muss man Herrn Erdogan sehr deutlich sagen.
Das Auftrittsverbot nutzt Erdogan aber natürlich auch. Ja, so kann er sagen, schaut, die Deutschen lassen mich nicht zu euch sprechen. Sowieso trägt er ja ganz bewusst den innertürkischen Konflikt nach Deutschland. Lässt sich das gar nicht verhindern?
Das ist nicht ganz so einfach, denn die Gesellschaft ist sehr polarisiert, auch hier. Zwischen den Gegnern und den Befürwortern zwischendrin gibt es eigentlich nicht so richtig viel. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum nicht nur die Bundesrepublik Deutschland sich große Sorgen macht um das Zusammenleben hier. Es geht zum Teil quer durch die Familien, quer durch Nachbarn, quer durch Arbeitskollegen. Und man muss eines immer sehr klar machen, selbstverständlich darf man in der Bundesrepublik Deutschland auch für Erdogan sein, man darf für Putin sein, man darf für Orban sein, für wen auch immer sein. Aber den Respekt, den man für sich und für die eigene Position einfordert, den muss man gefälligst auch anderen zeigen. Und was natürlich schon Fragezeichen auslöst, ist, wenn jemand hier in der Bundesrepublik Deutschland lebt, die Vorzüge der Demokratie, der Meinungsfreiheit genießt und in der Türkei aber auch für eine Diktatur stimmt, also in einem Land, in dem er selber gar nicht lebt, wo er die Konsequenzen nicht tragen muss. Die wenigsten Erdogan-Anhänger würden ja gerne in dem Regime leben, das sie da gerade gewählt haben.
Die sogenannte Pro-Erdogan-Demo im letzten Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei. Danach ging es in der politischen Debatte bei uns um die Integrationsfrage, den Doppelpass, die Loyalität der Deutsch-Türken zu Deutschland. Haben viele Politiker in dem Augenblick mehr ihre deutschen Wähler im Blick gehabt, statt um die Deutsch-Türken zu werben?
Den Eindruck konnte man zumindest gewinnen und leider auch manchmal bei der einen oder anderen Kommentierung den Eingefallen dürfen wir Erdogan nicht machen. Er spricht eben gerade nicht für die Deutsch-Türken. Er repräsentiert eben gerade nicht die Mehrheit, denn viele, die eben gar keinen türkischen Pass haben, können in der Türkei nicht wählen. Manche von denen, die den türkischen und den deutschen Pass haben, haben nicht gewählt. Die Mehrheit hat nicht gewählt. Und nur unter denen, die überhaupt wählen gegangen sind, hatte er die Mehrheit. Also repräsentiert er eben, wie gesagt, nicht die Mehrheit der Deutsch-Türken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da nicht von den Deutsch-Türken reden, die jetzt Erdogan hinterherlaufen. Sondern es ist eine Minderheit. Schlimm genug, dass es so viele waren, aber es sind eben nicht alle und es ist vor allem nicht die Mehrheit.
Müsste die deutsche Politik denn mehr für die Deutsch-Türken tun, mehr um ihre Loyalität zu Deutschland bitten? Müsste Frau Merkel sie mehr einbinden, ansprechen?
Also wir wissen aus allen Untersuchungen, dass gerade diejenigen, die sich als ausgegrenzt empfinden oder es sind, die Diskriminierungserfahrung gemacht haben, die das Gefühl haben, dass sie trotz aller Bemühungen nicht wirklich dazugehören, besonders anfällig sind für Erdogan. Ein ähnliches Phänomen haben wir ja auch bei Deutschrussen. Das zeigt, dass wir es hier leider zum Teil mit Parallelgesellschaften zu tun haben. Es ist wichtig, dass wir uns um sie kümmern, genauso wie man sich natürlich auch um die Pegidas und Ligidas kümmern muss, die ja nun ebenfalls in dem Parallelkosmos leben. Es wird es immer geben in der demokratischen Gesellschaft, dass es Leute gibt, die den demokratischen Grundkonsens ablehnen, in Frage stellen. Nur die Zahl darf nicht zu hoch sein und man muss vor allem nach Möglichkeiten suchen, wie man gemeinsame Diskussionsforen macht. Menschen, die hier auf Dauer leben, werden wohl eher nicht glücklich werden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie auf Feindesterritorium leben.
Vielen Dank. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, hat mit mir über die deutsche Politik und die Deutsch-Türken gesprochen. Wer hat die Deutsch-Türken so gespalten? Erdogan, die deutschen Medien, die deutschen Politiker? Das war meine Frage in dieser Politiksendung. Ich habe von den Deutsch-Türken sehr unterschiedliche Antworten bekommen, aber immer sehr emotionale. Das schlechte deutsch-türkische Verhältnis belastet viele Deutsch-Türken. Was sie nicht sein wollen, Spielball zwischen Deutschland und der Türkei. Zum Nachhören gibt es diese Sendung unter hrinforadio.de. Ich bin Isabel Reifenrath.